Wenn wir uns vorstellen, dass es zu einem Bewerbungsgespräch kommt und man verwendet nicht die richtige Genderform, dann halte ich es für durchaus möglich, dass man dadurch, wenn man mit der falschen Person ein Bewerbungsgespräch führt, die nämlich auf die sogenannte Sprachgerechtigkeit und nicht auf die Qualifikation abhebt, massive Nachteile erleidet und vielleicht den Job nicht bekommt. Der Duden ist eigentlich nur ein großer Block Papier, der die Meinung von einer bestimmten Redaktion vertritt. Er ist nicht der Leitfaden für die deutsche Sprache. Wenn da drin steht, Vorständin ist richtig, ist das falsch und der Duden hat Schwachsinn gebaut. Und schon allein deswegen diskreditiert sich der Duden als Leitfaden der Sprache durch diesen Unsinn. Und das ist ein Trauerspiel. Was hilft es mir denn in einem sozialen Projekt, wenn ich meine ehrenamtlichen Leute stigmatisiere, weil sie jetzt nicht genderneutral angeblich, genderneutral oder gendergerecht angeblich sprechen oder wenn sie gleich rassistisch sind, weil sie Indianer sagen, wenn ich dadurch die wenigen Leute verliere, die bereit sind, sich ehrenamtlich für andere Menschen einzusetzen?
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Themenradio. Heute spreche ich mit Dr. Ruben Wickenhäuser. Er ist promovierter Historiker, hat Geschichte und physische Anthropologie studiert, ist Schriftsteller und sitzt in Erlangen, ist mir gerade zugeschaltet über Teams. Hallo zum zweiten Teil, lieber Ruben.
Ja, hallo. Willkommen zurück sozusagen. Ich freue mich, dass ich nochmal da sein kann und wir unser Gespräch fortsetzen können.
Hier bei Themenradio hören uns ja viele auch Unternehmerinnen und Unternehmer zu und Leute, die in Führungspositionen sind, die beschäftigen sich ja auch mit diesem Thema. Also es gibt Unternehmen, die nutzen eben die Gendersprache in allen ihren Texten inzwischen und haben auch Vorgaben entsprechend gegeben und es gibt welche, die das überhaupt nicht machen. Was würdest du Unternehmen empfehlen, wie sie mit diesem Thema umgehen sollten?
Das ist genau das große Problem, was wir mit dem ganzen Thema haben. Das ist genau die Schwierigkeit. Denn selbst wenn wir sagen, aus der historischen Linguistik heraus ist Gendersprache unzutreffend, das ist nicht ganz unumstritten, aber sehr gut begründet eigentlich. Das heißt, das sogenannte Maskulinum ist eigentlich ein Kommune, das alle abdeckt. Dann haben wir die Argumentation, die sagt, wir müssen Frauen zum Beispiel oder queere Menschen sichtbar machen, indem wir gegenderte Formen verwenden. Und wenn wir dann sagen, okay, wir wollen uns dafür eine Sache entscheiden, dann ist das wirklich schwierig, denn wir haben verschiedene Zwänge. Wir haben die persönlichen Zwänge drin, das heißt, oder Zwänge, das, was einen dazu drängt, sozusagen genderneutral in Anführungsstrichen zu sprechen, wenn man das Kommune als nicht genderneutral versteht. Und das wäre nämlich, wenn ich jetzt immer sage Lehrer und ich meine weibliche und männliche Lehrer, dann diskriminiere ich ja irgendwie gefühlt, weil ich meine ja Lehrer, ich meine ja Männer, so ungefähr. Aber auch Frauen können ja Lehrer werden. Also muss ich immer Lehrerinnen und Lehrer oder eben LehrerInnen oder was auch immer sagen, sodass ich ausdrücklich alle inkludiere. Also das ist die persönliche, gefühlte Seite. Dann gibt es noch die offizielle Seite, die du gerade erwähnt hast, nämlich die Vorschriften und die Richtlinien, die ja leider Gottes auch an Universitäten sehr verbreitet sind inzwischen. Und das ist keine Theorie, sondern ich habe es selbst erlebt, in dem Fall sogar an einer Berufsfachschule. Aus erster Hand habe ich das gehört, dass jemand, der in einer Arbeit nicht konsequent von Ärztinnen und Ärzten gesprochen hat, Punktabzug bekommen hat, weil er zwar anfangs davon geredet hat, später aber teilweise die Kommuneform, also das sogenannte Maskulinum, verwendet hat. Das heißt, hier haben wir ganz aktive Zwänge, die natürlich in Unternehmen besonders zum Tragen kommen. Und wenn wir uns vorstellen, dass es zu einem Bewerbungsgespräch kommt und man verwendet nicht die richtige Genderform, dann halte ich es für durchaus möglich, dass man dadurch, wenn man mit der falschen Person ein Bewerbungsgespräch führt, die nämlich auf die sogenannte Sprachgerechtigkeit und nicht auf die Qualifikation abhebt, massive Nachteile erleidet und vielleicht den Job nicht bekommt oder anderweitig geschnitten wird. Das heißt, wir haben hier ein Machtgefälle. Das Unternehmen schreibt etwas vor, was an sich auch in Ordnung ist, denn es gibt ja in der Rechtschreibung, das wird oft vergessen, es gibt Hausregeln. Das heißt, der Duden ist ganz nett, aber der Duden ist auch nur eigentlich irgendein Sprachwerk. Es ist halt eines der anerkanntesten, aber es ist trotzdem eine Meinung, ein Meinungswerk. Letzten Endes ist die Rechtschreibung auf diese Hausregeln angewiesen. Jeder Verlag hat oder Verlage haben oft Hausregeln, wo sie festlegen, wie geschrieben werden soll. Und das können Unternehmen und Verlage und Universitäten bis zum gewissen Grad auch machen und können in diesen Hausregeln natürlich sagen, okay, für uns gilt eben die Sternchenregel. Ihr müsst alles mit dem Sternchen schreiben. Ich habe es selber so erlebt beim Startup, dass wir intern in Kommune kommunizieren und da kaum jemand in irgendeiner Form gendern, dass aber für externe Dokumente dann darauf geschaut wird, wie will die Firma das dann und dann wird diese Form, die die Firma will, eben eingebaut. Das ist layoutertechnisch und sprachlich natürlich eine Katastrophe, wenn man überall plötzlich Sternchen reinhauen muss oder alles in der Partizipform oder so schreiben muss. Aber gut, das wäre eine Möglichkeit. Man beugt sich dem Kunden, halt dem Wunsch des Kunden und macht das dann so, handhabt es aber intern so, wie man sich am wohlsten fühlt. Das ist wahrscheinlich die sinnvollste Art, das, womit das Team am besten klarkommt und nicht das, was gesellschaftlich gefordert, also angeblich gesellschaftlich gefordert ist, was angeblich moralisch richtig ist, denn das ist beides Blödsinn. Das ist eine Frage des Standpunkts. Und ich denke, das ist ein Weg, wie man damit umgehen muss, weil wir ja Zwängen unterworfen sind hier und nicht frei entscheiden und frei handeln können durch diese Hierarchie des Kunden und des Gebers sozusagen, der dem Kunden etwas anbieten möchte. Oder auch des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers, wo der Arbeitgeber jederzeit sagen kann, du bist doof. Oder den Leuten eine Gleichstellungsbeauftragte oder einen Gleichstellungsbeauftragten, um hier in der Honorativform zu sprechen, vor die Nase setzen kann, die dann sagen, nee, die Person ist diskriminierend, das geht gar nicht, die muss hier raus. Und das Interessante ist ja, dass hier die Verwendung einer Genderform oder die Nichtverwendung einer Genderform insbesondere dazu führt, dass die Person in ihrer Gesamtheit vorverurteilt wird. Das heißt, wenn ich nicht gendere, dann trifft mich automatisch der Verdacht, dass ich ein altbackener, diskriminierender, vielleicht sogar, oh Gott, Rechter oder ganz schlimm AfD-Wähler bin. Denn wir wissen ja, nicht gendern ist Domäne der AfD, was natürlich Quatsch ist, was aber gerne so kolportiert wird in den Medien. Ne? Und was vor allem in den Köpfen teilweise halt auch drin ist der Leute, aus Angst, die dann denken, oh Gott, wenn ich jetzt keine umständlichen und völlig idiotischen teilweise Formulierungen reinnehme, Verzeihung für diese Deutlichkeit, dann werde ich plötzlich verdächtig, dass ich mit der falschen Seite sympathisiere. Also das ist hochproblematisch.
Also bei Unternehmen geht es ja auch oft um Reputation. Also sie sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft, wollen natürlich positiv in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und Themen wie Nachhaltigkeit, gendergerechte Sprache etc. gehört natürlich dann auch dazu. Das ist natürlich ein Thema dann.
Dazu vielleicht, das ist ja genau dieses Problem oder diese Krux, von der wir schon gesprochen hatten. Ne? Die Angst der Leute, die sich natürlich auch auf Unternehmen überträgt. Ne? Ich sag mal nur Regenbogenflagge, wo dann diverse große Firmen ihre Regenbogenflaggen in den sozialen Medien in Europa überall groß draufgeklebt haben, aber in Saudi-Arabien war sie plötzlich weg. Komisch. Ne? Also es geht da ja auch um Marketingentscheidungen und es geht eben um die Angst, falsch wahrgenommen zu werden und es geht um das Bedürfnis, mit dem nicht anzuecken im Endeffekt. Was anderes ist das ja im Endeffekt nicht. Ne? Und da haben wir eben wieder diese Machtverschiebung und auch diese Staatsräson sozusagen auf Seiten der Unternehmen zu sagen, wir machen lieber ein Sternchen hin, weil dann machen wir keinen Fehler. Und da glaube ich, ist einfach, das ist ja eine gesellschaftliche Frage, die von der Gesellschaft ausdiskutiert werden muss, was derzeit ja auch zum Teil passiert. Wir haben nur ein Problem, wenn viel von oben kommt, dass nämlich eben das Nichtverwenden von Sternchen auch okay ist. Auch hier hätte Gendern 2.0 natürlich eine Chance, indem man sagen kann, wir gendern, wir nehmen euch ernst, aber wir machen es auf eine Weise, die nicht mit dem Holzhammer daherkommt. Ist natürlich fürs Marketing nicht ganz so praktisch, weil man dann nicht signalisieren kann, wie großartig divers man ist, obwohl man vielleicht in der Unternehmensstruktur gar nicht divers ist. Aber das ist halt Marketing. Aber es wäre ein Weg, um auf diese unpraktische Art Sprache zu verwenden, einfach verzichten könnte.
Interessant ist auch, wie sich das entwickelt. Also neulich habe ich sogar jemand gesehen, der hat Gast gegendert. Gast in.
Ja, meine Frau arbeitet ja im Hospiz. Und da gibt es natürlich auch dementsprechend weibliche Gäste. Und da gibt es dann auch Mitarbeiter, die halt tatsächlich Gästin teilweise sagen. Und das zeigt ja diese Problematik irgendwie. Also auf der einen Seite zeigt es, wie schön sich die deutsche Sprache anpassen kann, wenn neue Sachen auftauchen, weil man einfach Gästin sagen kann und nachdem man sich reingehört hat, ist es auch irgendwie okay. Auf der anderen Seite zeigt es halt diese Endlos-Problematik bei der ganzen Diskussion, weil man plötzlich anfangen muss, seine komplette Alltagssprache umzukrempeln eigentlich und eigentlich im Kopf ständig alles gegenzuchecken. Und das ist ja nur ein Aspekt. Ne? Also ganz wichtig, was jetzt hier in unserer Diskussion gar nicht aufkam, in unserem Gespräch, der Verfechter von Gender 2.0 ist unter anderem deswegen dazu gekommen, sich Gedanken zu machen, weil er in einer, ich glaube, Berufsschule arbeitet als Lehrer und er sagt, seine Leute verstehen das nicht, die können das nicht erfassen. Ja? Also die sind halt keine Akademikerkinder, die sind halt nicht reich, die haben jetzt halt nicht ewig Zeit, sich in Bücher einzulesen oder so, sondern das sind halt Leute, die machen da halt ihre Berufsausbildung und teilweise jetzt die, die nicht so intelligent sind, die haben echt Schwierigkeiten, sich überhaupt erstmal mit der Sprache umzugehen. Und wenn er dann noch von denen verlangen würde, jetzt doch bitte auch noch geschlechterneutral zu sprechen, weil sie dann ja irgendjemand ausgrenzen würden, dann gehen nachher gleich die Rollläden runter und man kann seinen Unterricht gleich vergessen. Also das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass diese angebliche Inklusivität im Prinzip so ein bisschen klassisch wie der Vorwurf, der an die Queeren oder sowas gemacht wird, dass hier eine Kategorie erstellt wird, die eigentlich sozusagen über der Realität schwebt. Ne? Also es wird Klassismus eigentlich ausgeübt. Die Reichen kümmern sich um was und die Armen fallen runter. So ähnlich haben wir das dann hier. Das ist ein Thema der universitären Elite sozusagen, die damit ihre Elitesprache schafft und sagen, wir kuscheln alle miteinander, wir sind alle Freunde und alle anderen sind böse. Im Endeffekt wird das ja psychologisch dann so, äußert sich Elitesprache ja in der Form, ne? Also vielleicht nicht so extrem, aber extrem gesagt. Und so ähnlich passiert das halt hier, dass plötzlich die Leute, die ärmer sind, die nicht die Bildung genossen haben, wie die hohen Damen und Herren, die diese Sprachen vertreten, die vielleicht nicht den intellektuellen Horizont haben, weil sie halt offen gesagt dümmer sind. Ja, warum auch nicht? Die Leute muss es auch geben in der Menschheit und die gibt es auch. Die sind genauso unserer Wertschätzung wert wie die anderen. Aber die werden dann einfach fallen gelassen und das ist überhaupt kein Thema. Ne? Dass hier also nicht inklusiv, sondern exklusiv gearbeitet wird, ist plötzlich gar kein Problem. Und da sind wir bei Gendern 2.0 dann natürlich auch wieder bei dem interessanten Punkt. Da gibt es dieses Problem nicht in der Form. Das ist viel einfacher, jemandem zu vermitteln, wenn du einen Mann meinst, dann nenn ihn halt Lehrerich oder Lehrerik oder was auch immer. Aber wenn du einfach nur von Lehrern sprichst, dann sprich halt vom Lehrer. Fertig.
So, ne? Ich finde auch, man will ja die gesamte Gesellschaft mitnehmen. Und eine Bewegung hat ja keinen Sinn, wenn das nur die Akademiker oder die oberen 10.000, sage ich jetzt mal, anspricht.
Eine interessante Ergänzung für den Punkt der Unternehmen, die besonders inklusiv sein möchten, indem sie jetzt Gendersprache verwenden, ist ja, dass die Gendersprache gerade in ihrer Sternchenform, aber auch in ihrer Honorativform, Lehrerinnen und Lehrer, eigentlich sehr stark exklusiv wirken kann. Also gerade nicht inklusiv, weil damit die Verständlichkeit ihrer Aussagen ganz stark gemindert wird für Leute, die nicht das intellektuelle Niveau besitzen. Und da gibt es durchaus einige Leute und nicht die hohe Ausbildung benutzen, die hohe Bildung, die hohe Schulbildung, das Elternhaus oder was auch immer, die Möglichkeiten, um das wirklich richtig zu verstehen, die sich vielleicht schon mit normaler deutscher Sprache schwer tun, entweder weil sie aus dem Ausland kommen, weil sie die Sprache erst lernen oder weil sie intellektuell, wie gesagt, einfach nicht so weit in der Lage sind, das zu verstehen. Also hier wird Inklusion plötzlich zu einer Exklusion, bei den Provisorien, die derzeit propagiert werden, als das moralisch gerecht und notwendig. Und das ist, denke ich, auch zu bedenken.
Das stimmt. Es hatte auch einige Stilblüten. Zum Beispiel hat eine Kontaktdame aus meinem LinkedIn-Universum, nennt sich Vorständin, ist neue Vorständin geworden. Und ich wollte ihr schon schreiben, dass der Vorstand ein Gremium ist und kein Mann oder keine Frau. Und dann musste ich aber feststellen, dass das bereits im Duden steht. Ja, Vorständin.
Deswegen meinte ich ja auch, ne, der Duden ist eigentlich nur ein großer Block Papier, der die Meinung von einer bestimmten Redaktion vertritt. Er ist nicht der Leitfaden für die deutsche Sprache. Das ist er nicht. Das ist einfach faktisch falsch. Er maßt sich diese Rolle an, weil er von den meisten so wahrgenommen wird. Aber es ist schlicht und ergreifend falsch. Und gerade bei Vorstand zeigt sich ja wieder, wie peinlich dilettantisch hier auch der Duden arbeitet. Respektive vielleicht nicht unbedingt dilettantisch, aber wie sehr er seinen Fähnlein in den Wind hält, indem er sagt, jetzt ist das plötzlich Allgemeinsprache, weil viele es so verwenden. Das ist ja eher die Argumentation. Also gar nicht linguistisch, sondern so pseudogesellschaftlich. Dass man eben nicht mehr sagt, ey, im Duden müsste stehen, Vorstand ist das Gremium und wenn eine Person gemeint ist, dann ist das der Vorstandsvorsitzende, die Vorstandsvorsitzende, der Beisitzer, die Beisitzerin. Punkt. Wenn da drin steht, Vorständin ist richtig, ist das falsch und der Duden hat Schwachsinn gebaut. Und schon allein deswegen diskreditiert sich der Duden als Leitfaden der Sprache durch diesen Unsinn und das ist ein Trauerspiel. Und da kann man nicht sagen, ja, alle sprechen so. Ja, wer spricht denn von Vorständin? Das möchte ich mal wissen. Jetzt hätte ich mal gerne eine Studie, ja. Sämtliche Vereine anfragen und zwar nicht jetzt, sondern vor 3 Jahren. Wer von euch sagt denn Vorständin, bevor es der Duden in seine magischen Richtlinien geschrieben hat, die uns vorschreiben wollen, was Sprache ist, ja? Das wäre mal interessant. Das muss im Duden stehen und nicht ideologischer Blödsinn.
Mitglied des Vorstands, das genau. Wäre das Richtige. Mitglied des und zwar Vorstands. Selbst auch bei Herren, also wir. Ich formuliere ja auch Pressemeldungen, ja. Da habe ich immer darauf geachtet, dass da nicht steht Vorstand. Also er ist nicht Vorstand, weil Vorstand ist das Gremium.
Genau.
Er ist Mitglied des Vorstands oder Vorstandsvorsitzender, Vorstandsvorsitzende. Das ist genau. Ja auch in Ordnung.
Mhm. Ganz genau. Also das wird halt leider viel zu wenig dabei berücksichtigt. Also für uns Autoren ist es ja auch ganz interessant, ne? Diese ganze Diversitätsfrage, die ja mit dem Gendern zusammenhängt, äußert sich bei uns ja in der Form, dass Verlage schon erwägen oder es schon tun, dass sie Gleichstellungslektoren einstellen oder Korrektoren oder was auch immer, die darauf achten sollen, ob ein Text auch divers genug ist oder ob diskriminierende Sprache verwendet wird oder so. Und da muss ich sagen, überschreiten wir natürlich ganz klar eine Grenze. Der Kern der Schriftstellerei ist die Freiheit des Wortes und des Schriftstellers. Das war schon immer so. Und Schriftsteller haben auf jedem Weg versucht zu publizieren, wenn sie es nicht dürften. Wenn sie zensiert wurden, haben sie versucht, die Zensur zu umgehen. Das ist unsere inhärente Pflicht als Schriftsteller, könnte man sagen. Sogar von den weniger politischen. Jetzt könnte man sagen, Perioden ist ja nur Unterhaltung, aber jeder Text hat natürlich auch Politisches drin und ich arbeite gern auch verschiedene politische Aspekte in reine Unterhaltungstexte wie Perioden ein. Warum nicht? Das ist die Praline, mit der man dann den Leuten einen anderen Geschmack noch verabreicht und vielleicht den Blick weitet. Schriftstellerei muss also inhärent frei sein. Natürlich haben die Verlage Richtlinien und Lektorate, die eingreifen, das ist auch völlig okay, dass keine Katastrophen drinstehen, dass nichts drinsteht, was der Verlag nicht vertreten kann, was sich rechtsextreme Inhalte in einem normalen Verlag, das ist klar, würde man nicht nehmen. Das wird aber meistens eh aussortiert. Aber dann ein Gremium noch draufzusetzen, das dann auf dem Lektorat, nach dem Lektorat noch mit dem Lehrerstock kommt und sagt, du, diese Worte darfst du aber nicht in deinem Text verwenden, die sind jetzt diskriminierend, das ist Zensur. Und davon will ich nichts wissen. Und wenn selbst dann Schriftstellervereinigungen darauf nicht aggressiv reagieren, ich bin selber im Pen Berlin, die leider auch den Doppelpunkt nehmen, ja, ich fasse es nicht auf ihrer Webseite, aber okay, Sprachkompetenz halt. Das ist wirklich eine Schande. So etwas darf es nicht geben. Es darf keine DEI-Beauftragten in unseren Verlagen geben. Das ist Verrat an der Literatur an sich. Das ist Verrat an der politischen Verantwortung der Literaten. Wenn man uns nicht zutraut, als Autoren, als Schriftsteller, dieser Verantwortung gerecht zu werden, dann schmeißt uns bitte auf der Stelle raus. Dann haben wir nämlich nichts in gedruckten Seiten verloren, aber gar nichts. Oder vielleicht in irgendwelchen Liebesromanen oder so, die auch politisch sein können, aber in denen, die halt gar nicht politisch sind. Dann macht halt eure Vorabendserien, aber dann nennt das bitte nicht Literatur, sondern das ist dann wirklich etwas anderes. Literatur hat eine gesellschaftliche Verpflichtung und dazu gehört, nicht zensiert zu werden. Und das ist ganz nah dran an der Zensur, also eine Katastrophe, wenn so etwas sich wirklich etabliert.
Ich habe auch den Eindruck, wenn sich eine Gesellschaft so um solche Themen, sind wir eigentlich gerade in einer guten Zeit. Also wir haben keine anderen Probleme, sagt man immer so schön. Warum muss dann auch noch eine Behörde die Behörde beaufsichtigen, die die Behörde beaufsichtigt? In diese Richtung geht es. Ja. Bürokratie wird ja auch stark kritisiert, aber wir schaffen sie uns ja auch.
Genau. Ich meine, wir leben ja auch in Deutschland, ne? Da wird gerne mal einen schnellen Arbeitskreis, eine Behörde und einen Beschluss gefasst und eine Dienstvorschrift. Da sind wir richtig gut drin. Also das gehört irgendwie so zu unserer Genetik oder Landesgenetik, Volksgenetik, was weiß ich, die jeder annimmt, der Deutsch wird, ganz egal, was für eine Herkunft er hat. Also nicht biologisch, sondern gesellschaftlich gesehen. In Vorschriften sind wir echt gut und da müssen wir auch echt aufpassen, dass wir hier nicht versuchen, wie gesagt, von oben herab gesellschaftliche Probleme zu korrigieren, sondern die Gesellschaft muss das immer noch selber machen. Und das fällt uns halt dank unserer Liebe zu Vorschriften manchmal etwas schwer, der Gesellschaft das zuzutrauen und den Spielraum freizulassen. Und manchmal zerschlagen wir dadurch Porzellan, das eigentlich heil geblieben wäre, wenn wir nicht von oben herab auf die Diskussion gleich eingewirkt hätten.
Du hast ja auch mal Indianerbücher geschrieben, wenn ich das richtig gehört habe. Jo. Das darfst du ja heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne? Kulturelle Aneignung ist so das Stichwort.
Selbstverständlich. Genau, naja, das ist ja genau dieser gleiche Blödsinn wie die anderen. Natürlich sage ich Indianer, ich sage weiterhin Indianer und ich werde immer Indianer sagen. Ich habe auch einen indianischen Namen, den ich von Indianern bekommen habe, weil ich da gewesen bin. Wir haben einen Austausch organisiert. Ein paar Wochen sind wir in ein Reservat gefahren zu nordamerikanischen Lakota-Indianern und ein paar Wochen haben wir einen Austausch für die in Deutschland organisiert und wir waren in Kontakt und so weiter. Und das Thema ist ja auch ein weites Feld, weil Indianer selber sich auch Indianer nennt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es hier eine reine Sache von außen wäre, dass das Wort Indianer natürlich historisch inkorrekt ist, weil Indien und so weiter, wir kennen die ganze Story dahinter, das ist klar. Aber das heißt nicht, dass man diesen Begriff jetzt nicht mehr verwenden darf. Also die begriffliche Verwendung ist das eine. Das American Indian Movement ist eine pan-indianische sozusagen Widerstandsbewegung in den USA gewesen und es ist immer noch, die sich für die Rechte der Leute einsetzt. Und ich sehe absolut nicht ein, warum dieses Wort jetzt plötzlich vergiftet sein soll. Das ist Schwachsinn. Dass man es natürlich differenziert benutzen muss, das war bei meinen Büchern im Übrigen auch schon immer der Fall. Und da kommen wir zu dieser schwachsinnigen kulturellen Aneignung, die sich manche Schläfer im Schlaf ausgedacht haben als neuen Vorwurf, um mal wieder ein Pro und Contra zu schaffen. Also man hat wirklich manchmal den Eindruck, man ist von Narzissten umgeben, die nur einen Grund suchen, andere platt zu machen. Ich habe ein Buch über indianische Spiele geschrieben, 96. Meine beiden ersten veröffentlichten Bücher. Das eine war ein Roman, das andere ein Sachbuch. In diesem Sachbuch habe ich die indianischen Spiele, 130 oder so, akribisch recherchiert, habe die mit Fußnoten versehen, habe die mit Beispielen und mit Beschreibungen versehen, dass sie heute noch verwendet werden können. Dieses Buch konnte ich nur deswegen schreiben, weil andere Leute über indianische Spiele geschrieben haben, die sie bei den entsprechenden indigenen Völkern dort kennengelernt haben. Weil sie das wertgeschätzt haben, weil sie das abgezeichnet haben, weil sie das mit großer Wertschätzung, mit einer unheimlichen Freude an der Sache und einer unheimlichen Menschenfreundlichkeit dokumentiert haben. Mein Indianerspielebuch hat bestimmt viele inspiriert, was ich weiß, weil ich dafür viele Lesungen und sowas gehalten habe. Eben nicht Klischee-Indianer mit Federn auf dem Kopf und so weiter zu machen, die da irgendwie wow, wow, wow machen, wie mit Karl May und ums Feuer rennen, sondern tatsächlich diese anderen Kulturen ein bisschen besser zu verstehen. Und wenn ich kulturelle Aneignung höre und das in einen Kontext gestellt sehe, der eigentlich der Völkerverständigung dient, dann kann ich nur sagen, ihr seid prima in der NPD aufgehoben. Dann bleibt doch bitte in Deutschland und kümmert euch nicht um das Verständnis für andere Völker. Bleibt denn auf eurem kleinen Bierdeckel, aber geht bitte ganz weit nach rechts, denn nach links oder in die progressive Schiene gehört ihr nicht. Zum kulturellen Verständnis gehört eben auch, dass man sich mit den Kulturen der anderen befasst und wenn man Autor ist, dass man als reflektierter Multiplikator auftritt, der natürlich mit seinen Büchern, auch mit meinen Romanen, habe ich immer das Ziel verfolgt, die Leute aufzuklären, dass es eben keine Klischee-Indianer sind, dass diese Menschen damals mit bestimmten Schwierigkeiten zu kämpfen haben, dass sie so und so lebten, anders als wir lebten, dass sie eine andere Mentalität haben. Dieser Schwachsinn mit der kulturellen Aneignung ist der größte Blödsinn, noch größer als das provisorische Gendern, den wir uns jemals hätten ausdenken können. Also nicht jemals hätten ausdenken, aber der jetzt in letzter Zeit aufkam, besser gesagt.
Wenn der Schauspieler nicht wirklich selber indigen ist oder Indianer ist, dann darf er das ja nicht mehr spielen, weil er sich das sonst aneignet. Also
ja, genau, das kann man ja skalieren. Ne? Also
die Winnetou-Filme müsste man dann quasi alle vom Netz nehmen.
Ja klar, die sind natürlich total giftig. Und vor allem, das ist ja eine fantastische Erzählung. Das geht ja gar nicht. Die ist ja gar nicht faktenbasiert. Ne? Das ist ja einfach nur Spaß am Abenteuer. Sowas ist ja unmöglich. Also ne, dieses nicht differenzieren können zwischen einem Märchen, was Winnetou ist, und der Realität. Und dessen Unvermögen, beides nebeneinander zu stellen und eben die Aufklärung natürlich ganz hoch zu bewerten, aber trotzdem zuzulassen, dass man jetzt nicht totale Klischeebilder immer reflektiert, nein, aber dass man trotzdem die Fantasie und das Abenteuer zulässt, das leidet natürlich unter etwas, was schon wirklich dann langsam totalitär anmutet. Was darf man denn dann noch? Alles kann kritisiert werden. Wenn jetzt Fridays for Future sagt, Rasterlocken dürfen bei uns nicht auftreten, dann kann ich nur sagen, ihr habt einen Dachschaden, Leute. Rasterlocken, ja, eine Frisur. Was habt ihr am Leib? Tragt ihr irgendwas mit Seide? Ja, kommt Seide aus Deutschland? Kommen Kartoffeln aus Deutschland? Du Mistkerl, kulturelle Aneignung, indem du hier Kartoffeln frisst. Das geht ja gar nicht. Das ist Kolonialismus pur. Also wie weit wollen wir gehen? Aber dann dürfen jetzt zum Beispiel andere, dann darf in Afrika bitte, dann darf da auch keiner eine Brille tragen. Und in Deutschland darf man bitte jetzt auch keinen modernen Computer verwenden, weil der kommt aus den USA. Also was sind das für schwachsinnige Grenzen, die hier aufgebaut werden? Und was für eine narzisstische Beliebigkeit wird hier genutzt, um Fronten aufzubauen, wo es eigentlich gar keine gibt? Es ist ein Blödsinn.
Und an Karneval dürfen die Kinder auch nicht mehr Cowboy spielen.
Ja. Nee, ich meine, das auf der anderen Seite das Interessante ist ja, ne, dass dieses Queers for Palestine-Phänomen, die große Frage, die sich bei diesen Sachen stellt, und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, wenn wir darüber auch kritisch agieren gegen die entsprechenden Leute, ist die Frage, wer sagt das denn? Also ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich Queers for Palestine auf ihre Plakate geschrieben haben. Das haben vielleicht ein paar von Monty Pythons Suizidabteilung geschrieben. Die meinten, das ist eine tolle Idee, wenn wir jetzt Queers for Palestine schreiben. Aber ob das wirklich die queere Gemeinschaft widerspiegelt, ist doch sehr fragwürdig. Aber Queers for Palestine ist halt besonders auffällig. Also das ist etwas, was, das fällt ins Auge, das ist pressewirksam. Dann sagt jeder, oh, guck mal, die Deppen, die schreiben, ja, mein eigenes Todesurteil, lasst mal das Lamm zur Schlachtbahn führen, das ist super. Und dann stehen die plötzlich für so eine Gemeinschaft. Also wir müssen auch bei diesen kulturellen Aneignungen-Dingen genauso schauen, wer äußert eigentlich diese Vorwürfe? Sind das irgendwelche radikalen Einzelpersonen? Sind das Wichtigtuer? Oder ist das wirklich eine beachtenswerte Gruppe, die das äußert? Oder beachtenswerte Personen, die den intellektuellen Hintergrund überhaupt besitzen, um solche Vorwürfe zu äußern? Und wie die Kommentare auf YouTube, kommentieren kann jeder. Und rumrollen kann auch jeder. Ne? Also rumtrampeln ist keine Kunst. Man muss auch nicht auf jedes Rumtrampeln hören. Man muss halt nur aufpassen, dass sowas dann nicht irgendwo anders ernst genommen wird und in irgendwelchen politischen Regeln endet. Oder halt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, dass dann das Gleiche passiert wie beim Gendern. Wer nicht gendert, ist diskriminierend. Das dann heißt, wer Indianer sagt, ist Rassist oder so ein Schwachsinn. Ne? Also das sind halt die Grenzen, wo wir wirklich drauf aufpassen müssen. Aber umso wichtiger, dass wir schauen, woher kommt diese Aussage und wie viel Essenz hat sie eigentlich. Ne?
Das Problem ist ja oft, dass diejenigen, die vielleicht gerade nicht rassistisch sind, an die kommt das ja gar nicht ran, solche Dinge.
Genau, das hatte ich zum Beispiel beim Gendern auch geschrieben in einem meiner Beiträge über die Problematik des Genderns oder auch, das war sogar über Rassismus, glaube ich, dass wenn wir diese scharfe Messlatte immer aufstellen, also bestes Beispiel Fridays for Future mit diesem Rasterlocken-Vorfall, ja, unsäglich, wo ein Sänger nicht auftreten dürfte, ich glaube es war Sänger, Sängerin, egal, genderneutral, Sänger, nicht auftreten dürfte, weil er Rasterlocken hatte. Wen treffen wir denn eigentlich mit dieser Kritik? Wir treffen doch die Leute, die bereits in einem progressiven, fortschrittlichen, menschenfreundlichen Umfeld engagiert sind. Was hilft es mir denn in einem sozialen Projekt, wenn ich meine ehrenamtlichen Leute stigmatisiere, weil sie jetzt nicht genderneutral oder gendergerecht angeblich sprechen oder wenn sie gleich rassistisch sind, weil sie Indianer sagen, wenn ich dadurch die wenigen Leute verliere, die bereit sind, sich ehrenamtlich für andere Menschen einzusetzen? Also man kann sich auch selbst den Dolch in die Brust rammen, ne? Das geht prima. Und da kann man sich auch toll moralisch hochwertig bei fühlen. Aber ob das zielführend ist für die Sache, für die anderen Menschen, das ist doch die große Frage. Also genau wie du sagst, den Rechten ist das doch eh egal. Den Rechten ist es doch völlig wurscht, was wir ihnen vorwerfen. Wenn, dann trifft es doch die Leute, die sich Gedanken drum machen, denen das Thema etwas wert ist, die bei dem Thema etwas damit verbinden, die etwas damit machen wollen. Und wenn man die dann mit solchen Vorwürfen beschmeißt, dann trifft man doch genau die Falschen. Also was soll das?
Ja, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weitersprechen.
Ja, das stimmt.
Weitere Links finden unsere Hörerinnen und Hörer im Teaser, auch zu deiner Webseite und auch zu spannenden Artikeln, die du auch zu dem Thema Gender schon geschrieben hast. Das war Dr. Ruben Wickenhäuser, Publizist, Autor, Schriftsteller und sehr engagiert auch in dem Thema gendergerechte Sprache. Herzlichen Dank für die Einblicke.
Aber sehr gerne.
Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.